meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier unten und auf unserer Galerie. Ich heiße Sie auch von dieser Stelle nochmal sehr herzlich willkommen. Es ist mir leider, deswegen bin ich etwas verspätet, nicht gelungen, noch ein funktionsfähiges Mikrofon zu besorgen. Aber wir haben Glück. Herr Patel hat mir gerade gesagt, er hat 3 Kinder und ist entsprechend stimmlich vorgeprägt. Insofern hoffe ich, dass er ohne Schaden zu nehmen hier das seinen Vortrag auch halten kann. Eigentlich habe ich da auch gar keinen Zweifel, denn Kieran Klaus Patel ist so etwas, was man im Sport ein Ausnahmetalent nennen würde. Jemand, der sehr, sehr früh von der Fachcommunity, in der Fachcommunity bekannt und von dieser Fachcommunity auch anerkannt worden ist. Er hat ein unglaubliches Oeuvre schon jetzt in noch immer sehr jungen Jahren vorzuweisen. Sie wissen, also im akademischen Bereich bleibt man immer länger jung, ne? Da ist das mit dem Nachwuchs immer relativ. Er hat studiert an den Universitäten Freiburg und Berlin, in Berlin an der Humboldt-Universität, hat 2001 promoviert mit einer sehr bekannten Arbeit, Soldaten der Arbeit, Arbeitsdienste in Deutschland und den USA 1933 bis 1945, hat dafür mehrere Auszeichnungen erhalten und das Buch, das 2003 auf Deutsch erschienen ist, ist 2005 auch auf Englisch, also sehr schnell dann auch bei Cambridge University Press herausgekommen. 2002 bis 2007 war er Juniorprofessor für Neuere Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität. 2007 bis 2011 dann Professor für Europäische Geschichte und transatlantische Beziehungen am Department of History und am Robert Schumann Center for Advanced Studies des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz. Er war außerdem Visiting Professor, Senior Visiting Fellow an verschiedenen sehr renommierten Einrichtungen, unter anderem in Paris, in Oxford und in Freiburg. Seit 2011 ist er Professor für europäische und globale Geschichte an der Universität Maastricht und zugleich Head of the Department of History in Maastricht. Von 2013 bis 2016 ist er daneben auch Senior Permanent Fellow der Kollegforschergruppe The Transformative Power of Europe an der FU Berlin. Von 2006 bis 2009 war er Sprecher des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Verbundprojektes Imagined Europeans. Das war, glaube ich, sogar auch die Förderlinie zu den Übersetzungsfunktionen der Geisteswissenschaften, ne? 2009 hat er, ich nenne ihn nicht die gesamte Publikationsliste, nur wirklich einige Schlaglichter, 2009 hat er vorgelegt Europäisierung Widerwillen. Das ist die Habilitationsschrift, die Bundesrepublik Deutschland in der Agrarintegration der EWG 1955 bis 1975. Die 2010, kurz nach dem Erscheinen in der Süddeutschen Zeitung, als Meilenstein der Geschichtsschreibung über die europäische Integration rezensiert worden ist. 2013 ist Kieran Klaus Patel von Ursula von der Leyen, damals noch nicht Verteidigungsministerin, zum Mitglied einer Historikerkommission berufen worden, die die Geschichte der Vorgängerinstitution des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in der Zeit des Nationalsozialismus bis in die Nachkriegszeit beider deutscher Staaten erforschen soll. Und wir beide kennen uns aus dem Zusammenhang eines gemeinsamen Publikationsprojektes, bei dem es um Competing Modernities ging, das er gemeinsam mit Christoph Mauch auch initiiert hatte. Ich kann sagen, Competing war das nicht. Es war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung und mit Kieran Klaus Patel zusammenzuarbeiten. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass er heute das erste Mal zu uns hier ans Eckert-Institut gekommen ist und freue mich sehr mit Ihnen sicherlich gemeinsam auf den Vortrag. Herzlich willkommen.
ganz herzlichen Dank. Ich schließe die Tür, weil ich darum gebeten wurde. Also es ist nicht, weil ich Angst habe, dass Sie gleich sonst davonrennen. Ich danke ganz herzlich für diese sehr freundliche Einführung und auch für die Einladung hier ans Eckart-Institut, wo, wie zu Recht gesagt wurde, ich zum ersten Mal bin. Ich danke außerdem, ich glaube, ich muss ein bisschen mit Dank beginnen, der deutschen Mannschaft, dass sie Gruppenerster wurde und nicht heute Abend spielt, sondern gestern. Und ich glaube, gespielt hat. Hatte mir kurzzeitig überlegt, ob ich als Präsentation einfach das Spiel, das jetzt läuft, so laufen lassen sollte. Aber ich weiß nicht, ob das mit Copyright und allem Möglichen gegangen wäre. Und ob ich spontan genug gewesen wäre, dann irgendwie dann doch auch Bezug auf das Spiel zu nehmen. Insofern werden Sie jetzt leider wirklich das hier ertragen müssen. Ich verstehe mich trotzdem so ein bisschen als Vorband für das 10-Uhr-Spiel, weil ich mit etwas zu den USA einsteigen werde. Also die Fußballfans werden wissen, warum die USA heute nochmal für gewisse Dinge auch wichtig sein werden. Und werde es versuchen, bei 40 Minuten zu behalten, sodass Eckart rechtzeitig nach Hause gehen kann, um dann noch die Elfmeter schießen zu können. Anfang 1947 reiste die französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir, Sie kennen sie alle, zum ersten Mal in ihrem Leben in die Vereinigten Staaten von Amerika. Auf ihrer viermonatigen Vortragsreise tourte sie per Zug, per Auto und mit Greyhound-Bussen quer und kreuz und quer durch das ganze Land. Abgesehen von Aufenthalten in New York und anderen Städten der Ostküste besuchte sie zum Beispiel den Grand Canyon, Las Vegas, Reno, Hollywood, San Antonio, New Orleans und eine lange Liste von weiteren Orten. Bewaffnet mit einem Brief von Jean-Paul Sartre, der ihr viele Türen öffnete, versuchte sie bei dieser Reise sehr tief in das amerikanische Leben einzutauchen. Und sie hielt viele ihrer Erlebnisse in einem Buch fest, in dem sie sich dann auch mit Fragen ihres Verhältnisses zu Europa und zu Identitätsfragen im Allgemeinen ausließ. So schrieb sie in dem erstmals 1948 auf Französisch veröffentlichten Buch L'Amérique au jour le jour, und ich zitiere, »Noch nie in meinem Leben habe ich so viele neue Gesichter in so kurzer Zeit gesehen, europäische Exilanten und Amerikaner. Das Wort Europäer, das ich in Frankreich nie verwende, kommt mir hier oft über die Lippen. Nach einer Diskussion mit einigen Amerikanern fiel mir auf, dass Italiener, Spanier, Franzosen und deutsche Juden alle aus demselben Vaterland kommen. Das auch das meine ist. Sie alle haben dieselben Werte, das gleiche Gefallen am Diskutieren.« Diesen ziemlich euphorischen Zeilen schlossen sich dann die folgenden Bemerkungen in Bezug auf ihre europäischen Mitbürger an. Dennoch, trotz all der Ähnlichkeiten, suchte ich ihre, das ist also in Bezug auf die Europäer, ihre Nähe nicht. Sie haben sich bereits zu sehr an Amerika gewöhnt und waren deswegen zu wenig verwurzelt, um es intellektuell zu lieben oder zu hassen. Fast alle von ihnen verunglimpfen es zu sehr, als dass sie mir dabei hätten helfen können, es besser zu verstehen. Die Leute, die ich bei meiner nächsten Reise wiedersehen möchte, sind jene freidenkenden Amerikaner, die im Leben dieses großen Kontinents partizipieren, ohne sich darin zu verlieren. Viele, die ich in den 3 Wochen traf und oft nur oberflächlich kennenlernte, beeindruckten mich mit ihrer Großzügigkeit, ihrer spontanen Wärme und ihrer herzlichen Einfachkeit oder einfachen Herzlichkeit. Das kann man so oder so übersetzen. Was zeigt sich daran? Was Europa heißt, wo es sich kristallisiert, in welchem Verhältnis es zu Fragen von Identität steht und wie es sich auch aus dem Kontakt zu anderen Weltgegenden speist, dazu gibt es meines Erachtens keine einfachen Antworten. Einerseits drückt sich in den Zitaten eine Erfahrung aus, die Beauvoir mit vielen anderen Europäern teilte, die ihren Kontinent verließen und in andere Weltgegenden reisten. Und vieles berichten auch heutige Reisende in ähnlicher Form. Die Reise in diesem Fall auf die andere Seite des Atlantiks forderte bisherige Gewissheiten, Sichtweisen und auch Selbstverortungen heraus. Selbst die eigene Identität findet sich in dieser Quelle in Frage gestellt. Nationale Besonderheiten und Unterschiede innerhalb Europas werden auf einmal nachrangig, wenn man sie eben im Licht einer außereuropäischen Gesellschaft sieht. In den USA nahm Europa für Beauvoir eine ganz neue Bedeutung an. Ja, man könnte sogar sagen, sie nahm erstmals für sie Bedeutung an. Nunmehr sah sie den Kontinent als mehr als nur die Summe von Nationen oder Religionen. Vielmehr bezeichnete sie Europa hier als ein Vaterland, im französischen Original als Patrie, und benutzte so den wahrscheinlich pathetischsten und stärksten Identitätsmarker, den man sich in der modernen Welt vorstellen kann. Ausgerechnet Patrie könnte man noch hinzufügen. Ein Begriff, der nicht nur besonders emotional und eng aufgeladen ist, sondern im Fall der Feministin Beauvoir auch noch etwas unfreiwillig ironisch ist. Auf inhaltlicher Ebene scheint Europa ihr jedoch ein fremdes Vaterland zu sein. Beauvoir freute sich in den USA nicht so sehr an der Gemeinschaft ihrer neu gefundenen, ihrer europäischen Mitbürger. Diese waren eben ihrer Meinung nach zu sehr mit sich selbst im Unreinen, um ihr dabei zu helfen, die USA besser zu verstehen. Und das war ja ihr eigentliches Kernanliegen. Stattdessen speiste sich ihr neues und emphatisches Europabekenntnis aus dem Kontakt zu den anderen, zu den freidenkenden Amerikanern mit ihrer Großzügigkeit und den anderen Werten. Gleichzeitig bedauerte sie ihre eigene Unfähigkeit, die USA mehr zu lieben. Wenn man so möchte, fühlte sie sich bei aller Faszination für die USA doch zu sehr im Griff ihrer neuen, frisch entdeckten europäischen Heimat oder ihres europäischen Vaterlandes, um den Begriff nochmal zu verwenden. Nimmt man diese Aussagen nun zusammen, so mag eine Beauvoirs Beschreibung nicht so sehr als emphatischer Ausdruck proeuropäischen Denkens einer großen Philosophin erscheinen, sondern meines Erachtens eher als emotionales Chaos oder vielleicht auch als schnell hingeschriebene Phrasen, die voll sind mit Stereotypen, Inkonsistenzen und offenen Fragen. Warum, mag man sich etwa wundern, musste eine weltgewandte Frau Ende 30 erst in die USA reisen und sich mit Amerikanern unterhalten, um auf den Gedanken zu kommen, dass Europäerinnen und Europäer so viel miteinander teilten? Zugleich blieb die Gruppe, die sie als Europäer bezeichnete, ziemlich exklusiv und auch einseitig. Italiener, Spanier, Franzosen und deutsche Juden, aber keineswegs alle Deutschen und schon gar nicht die Europäer in ihrer Gesamtheit, wie man das definiert sein will. Beauvoir brachte dies selbst zum Ausdruck, wenn sie darauf hinwies, dass sie sich allein auf europäische Exzellenten in diesem Text bezog. Davon abgesehen blieb ihr Katalog von Gemeinsamkeiten ziemlich oberflächlich, zumindest wiederum, wenn man bedenkt, dass man eine bedeutsame Denkerin hier vor Augen hat. Laut Beauvoir teilten die Europäer dieselben Werte, den gleichen Gefallen am Diskutieren. Andere Fragen von Identität einer Person oder einer Gruppe, wie etwa eine geteilte Geschichte, konkrete Formen von Solidarität oder auch gemeinsame Institutionen, spielten in ihrem Text dagegen keine Rolle. Angesichts ihrer Ausführung bleibt etwa unklar, ob Beauvoir zu ihren Europäern auch ehemalige Nazis, nicht-jüdische Deutsche im Allgemeinen gezählt hätte. Hätte ihr europäisches virtuelles Vaterland zum Beispiel auch jene ukrainischen Kollaborateure umfasst, denen es nach 1945 gelang, die Staatshörigkeit der USA anzunehmen? Oder auch nur jene jüngste Welle von italienischen und irischen Migranten aus der Unterschicht, man würde heute vielleicht von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen, die sich durch Emigration in die USA ein besseres Leben erhofften? Wir wissen es nicht, aber wenn man den Text genau sich anschaut, dann spricht doch einiges dagegen. Außerdem gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass Beauvoirs europäischer Moment, wenn Sie das mal so nennen wollen, einen bleibenden Eindruck auf sie machte. In den zahlreichen Schriften, die sie nach Rückkehr in ihr frisch gefundenes europäisches Vaterland verfasste, gibt es wenige Anzeichen dafür, dass sie fortan anders über Europa jenseits Frankreichs dachte als eben davor. Beauvoirs Sicht auf Europa und auf europäische Identität mag uns deswegen als bruchstückhaft, als inkonsistent und unklar erscheinen. Und genau weil sie verwirrend und vielleicht sogar verstörend sind, möchte ich genau diese Eindrücke an den Anfang meines Vortrags stellen. Denn meines Erachtens sind sie damit erstaunlich repräsentativ für den Umgang mit Europa, zumindest eben, wenn man sich der Frage historisch nähert. Was Europa für Menschen bedeutet, und ich mache das nur als Illustration, wie man die Welt eben auch sehen kann, wenn man mal nicht Europa in den Mittelpunkt stellt, das blieb die längste Zeit flüchtig vage und es lässt sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Einerseits, so könnte man sagen, macht das die Forschung unglaublich kompliziert. Und ich glaube, die Projektmitarbeiter im Team haben das auch in den letzten Monaten sehr oft erlebt. Häufig eben, wenn man glaubt, Europavorstellungen dingfest machen zu können, entgleiten sie einem wieder. Andererseits, und das möchte ich dagegen halten, verwandelt just dies die Sache erst in einen wirklich genuin interessanten historischen Forschungsgegenstand mit hohem Potenzial. Bei aller tagespolitischen Bedeutung, die Europa heute erlangt hat, gilt es doch, finde ich, vorschnellen und häufig eben auch teleologischen Schlüssen einen Riegel vorzuschieben. Viele vergangenen Vorstellungswelten und Praktiken haben wenig mit dem Europa unserer Tage zu tun und noch viel weniger mit der EU, und zwar im Guten wie im Schlechten. Ich denke, dass wir darüber heute Nachmittag schon bei der Vorführung des Projektes viel gehört haben. Und ich möchte auf jeden Fall versuchen, mit meinen Ausführungen heute Abend in eine ähnliche Richtung zu gehen. Kritische Geschichtswissenschaft sollte sich bei aller Bedeutung des Einigungsprozesses seit 1945 nicht auf eine einfache, vereinfachende und legitimatorische Interpretation verkürzen lassen. Oder man kann es auch andersrum sagen, dass gerade diejenigen, die sich auch für europäische Integration interessieren, an einer wirklich kritisch reflektierten Aufarbeitung nicht nur der Institutionengeschichte, sondern auch des Umgangs mit Europas auf anderen Ebenen interessiert sein müssten. Ich werde nur im Folgenden nicht über Schulbücher sprechen, denn dazu könnte ich Ihnen höchstens Angelesenes präsentieren. Da sitzt die Expertise auf der anderen Seite des Raumes. Ich arbeite nicht zu diesen Themen und möchte trotzdem einführend ganz kurz sagen, dass ich doch wichtig finde zu sagen, wie zentral das Eckart-Institut in Deutschland und weit darüber hinaus für dieses Thema ist. Ich höre immer wieder von Kollegen, die sich in ihrer Arbeit auf dieses Haus beziehen. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass ich das heute eben auch etwas näher kennenlernen kann und hoffe zugleich vielleicht auch etwas zu Ihrer Arbeit mit meinen Überlegungen beitragen zu können. Zugleich möchte ich dem Euroviews, ich bin noch nicht so ganz sicher oder ich übe noch, das richtig auszusprechen, Team ganz herzlich zu dem Projekt gratulieren, das mir besonders wichtig erscheint, gerade eben auch, wenn es darum geht, über Europa selbst hinauszugehen und diese nicht-europäischen Perzeptionen und Debatten und Praktiken sich anzuschauen, die sich auf Europa beziehen. Und ich denke, dass es eben auch wichtig wäre, diese Arbeit weitermachen zu können, dass gerade der Ausbau, die weitere Reflexion, weil das ja kein abgeschlossenes Sammlungsgebiet ist, keine abgeschlossene Geschichte, wichtig wäre, verfolgen zu können. Also statt nun über Schulbücher zu sprechen, möchte ich heute grundsätzlicher fragen, wann und wo Europa historisch eigentlich stattgefunden hat. Und darauf gibt es, und das möchte ich natürlich ganz stark betonen, unendlich viele mögliche Antworten. Es geht mir genau um diese Pluralität. Und es wäre im Licht des bereits schon Gesagten nun absurd, wenn ich nun den Eindruck vermitteln wollte, ich könnte Ihnen nun die eine, womöglich sogar die einzige Antwort auf diese Frage geben. Das eben erscheint mir als unmöglich und insofern möchte ich mich nur etwas annähern der Problematik. Europa, das ist für manche immer noch, wir hatten auch heute Nachmittag davon gehört, christlicher Glaube, griechische Philosophie, römisches Recht, Renaissance und Aufklärung. Mein Zugriff, ich möchte es explizit machen und ich glaube, da habe ich viel Unterstützung hier im Haus, ist ein anderer, denn ich möchte mich erkenntnistheoretisch und methodisch auf einen sozialkonstruktivistischen Ansatz konzentrieren. Und nur noch mal zu erinnern, was damit gemeint ist, aufbauend auf Studien von Benedict Anderson und anderen, die primär über Fragen des Nationalismus gearbeitet haben, möchte ich hier Europa als eine imagined community, als eine vorgestellte Gemeinschaft verstehen. Das heißt, als ein Produkt spezifischer kultureller und sozialer Praktiken, aber nicht eben als eine quasi natürliche, unveränderliche und statische Entität, wie das ein essentialistischer Beitrag oder Zugriff dann wiederum täte. Simone Lessig hat davon ja auch heute Nachmittag schon gesprochen. Es geht mir im Grunde um etwas ganz Einfaches, nämlich um die Fragen, wie sich Menschen in der Vergangenheit in ihrem Denken und ihrem Handeln auf Europa, und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu manchem, was wir heute Nachmittag gehört haben, ich meine das ganz explizit und unter Verwendung dieses Begriffes, wenn ich von Menschen in der Vergangenheit spreche, bezogen haben. Das heißt, bei mir geht es eher darum, nochmal nicht so sehr im weiteren Sinne quasi zu fragen, wie Vorstellungen von Europa, die wir mit Europa identifizieren, sich darstellen, sondern wirklich, wie das nur da ist, wo wirklich von Europa gesprochen wird. Ich glaube, dass so ein solches sozialkonstruktivistischer Ansatz wichtig ist und dass man ihn auch nicht mit einem postmodernen Glasperlenspiel verwechseln sollte, da solche Imagined Communities eben mehr als blutleere Gedankengebäude sind. Debatten wie auch materielle Praktiken haben Europa im Verlauf der Zeit, das haben wir heute Nachmittag auch schon gehört, eben auch in eine gelebte Gemeinschaft verwandelt. Und zugleich hat dieser Ansatz, denke ich, den Vorteil, dass er ganz grundsätzlich Fragen wie die folgenden im Grunde eskamotiert und umgeht, nämlich die Frage, was ist Europa, was eine essentialistische Frage ist. Woraus bestehen die inhärenten und dauerhaften Charakteristika europäischer Identität? Stattdessen erscheint mir Europäizität als eine Kategorie sozialer Praxis, die sich Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten auf jeweils unterschiedliche Art angeeignet haben. Und dieser Ansatz erlaubt es dann eben auch ganz spezifischen Momenten nachzugehen, in denen Europa zu einem Faktor von Identitätsbildung wurde, wobei es sich, auch das erscheint mir wichtig, meistens um einen Teil nur eines hybriden und multiplen Identitätsmixes handelte. Außerdem wird so der Blick natürlich auch auf Konstellationen und auf Phasen in der Geschichte gelenkt, in denen die Identifizierung mit Europa in Debatten und wiederum auch sozialen Praktiken keine oder eine nur sehr nachrangige Rolle spielte. Es geht mir, auch das habe ich implizit bereits gesagt, deswegen auch nicht notwendigerweise immer um europäische Identität. Lange Zeit, das werde ich noch etwas weiter ausführen, blieb Europa als Referenzpunkt von Ich- und Wir-Gefühlen zu nachrangig, würde ich behaupten wollen, um diesen Stellenwert wirklich einzunehmen. Ich möchte deswegen häufiger eher von dem, was man auf Englisch Europeanness sprechen und was sich eben am einfachsten wohl in Europäizität übersetzen lässt. Das heißt, ein Europabezug in Praktiken und Vorstellungen, die etwas unterhalb einer voll ausgebildeten Identität ist. Und das wäre sozusagen auf dieser Ebene die Grundierung, die ich dem Vortrag geben möchte. Im Folgenden möchte ich nun erstens ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Europäizität und europäischer Identität anstellen und dann Ihnen natürlich auch einige Fallbeispiele aus verschiedenen Kontexten und Weltgegenden geben, die sich schönerweise eher ergänzen, glaube ich, mit denen, die wir schon präsentiert bekommen haben. Und ich möchte dann abschließend meine Ergebnisse zusammenfassen und vielleicht nochmal versuchen, zu dem Projekt hier am Eckart-Institut in Beziehung zu setzen. Ich möchte außerdem nochmal sagen, dass mein Titel etwas vielleicht irreführend ist. Es geht mir im Folgenden auch nicht so sehr um Europa, sondern eher um Europäer, also Ausverhandlungsprozesse, die sich darauf beziehen. Ausgangspunkt ist für mich die Überlegung, dass eine explizit europäische Identität ein relativ junges Phänomen ist. Zumindest wenn man eben, wie ich das hier tue, einem sozialkonstruktivistischen Ansatz folgt und wenn man eben als europäisch nur das versteht, das von Menschen in den jeweiligen Zeiten und natürlich auch in ihren Sprachen als europäisch bezeichnet wurde. Meine These lautet, dass solche Vorstellungen und Praktiken primär aus interkulturellen Begegnungen resultierten und dass Europäizität im Vergleich zu anderen, das ist ja nett, dankeschön, Identitätsangeboten und Zuschreibungen lange Zeit besonders fragil und auch zweitrangig blieb und zugleich stark durch seine exkludierende Qualität gekennzeichnet war. Um das nun etwas genauer auszuführen, wir müssen uns daran erinnern, dass Begriffe wie europäisch, wie Europäerin und Europäer erst in jüngerer Zeit häufig für selbst und, auch das werde ich versuchen zu zeigen, in nachrangigem Maße Fremdzuschreibung in Gebrauch sind. Selbstverständlich haben die Begriffe Europa, europäisch als Adjektiv sowie natürlich ihre Entsprechung in anderen Sprachen ihre sprachlichen Wurzeln in der Antike und besonders im Altgriechischen. Aber wie besonders Peter Burke gezeigt hat, traten diese Begriffe erst seit dem späten 17. Jahrhundert in weiteren Umlauf. Freilich, manche Ideen von Europäizität lassen sich in Quellen des 14., 15., 16. Jahrhunderts auch finden, aber zu dieser Zeit blieb die Hauptunterscheidung diejenige zwischen Christen und Heiden. Der Begriff Europa wurde dagegen nur selten genutzt und in einigen der verstreut vorliegenden Quellen auf eine etwas merkwürdige Weise, würde ich behaupten wollen. Dante zum Beispiel schreibt zum Beispiel von den Asiani und den Africani, aber nicht, was dann das Analogon gewesen wäre, von den Europäi. Stattdessen benutzte er die Umschreibung Europam colentes, das heißt diejenigen, die in Europa leben. Offensichtlich ging es ihm eher stärker um die Heterogenität und auch die Binnendifferenzen dieser Menschengruppe als wirklich um die Zuschreibung zu einer eigenen und übergreifenden Größe. Europäizität und Europa als Begriffe der Selbstzuschreibung oder gar der Identität kam vor allen Dingen zur Darstellung interkultureller Begegnungen zum Einsatz, sei dies nun bei Handels- oder Forschungsreisen, auf Pilgerfahrten oder im Rahmen staatlicher und imperialer Expansion, natürlich auch bei Kriegen und natürlich auch wiederum bei den damit einhergehenden Darstellungen fremder Völker für das heimische Publikum. Meines Erachtens bilden Kriege und Konflikte eine ganz besonders herausragende Rolle dabei, zum Beispiel die Türkenkriege des 15. Jahrhunderts. Es waren häufig diese Momente, in denen Europäizität am häufigsten in der frühen Neuzeit ins Spiel kam. Und häufig fand sich dabei auch ein kritischer Ton, der Europa als eine Projektionsfläche nutzte, an dem man dann letztendlich wiederum die tiefen inneren politischen und konfessionellen Gräben innerhalb des Kontinents beklagen konnte. In dieser ganzen Phase bildete jedoch ein Begriff nur im Mund oder im Munde eines kleinen, vergleichsweise überschaubaren Kreises von Gebildeten, während eben im Denken, im Sprechen und im Handeln der meisten Menschen Europa keine Rolle spielte. Das ist eben der Grund, warum Burke, auf den ich mich hier beziehe, in seinem erwähnten Text die provokante Frage aufwarf, ob Europa vor 1700 überhaupt existiert habe. Und wenn man sich eben dieser Frage aus der Perspektive, die ich auch hier zugrunde lege, nähert, einer sozialkonstruktivistischen, dann lautet die Antwort nein. Vielmehr war es eher das 19. Jahrhundert, in dem das Konzept Europa weit über den kleinen Kreis der Literati hinaus sich bewegte und zu einer bedeutsamen Kategorie der Selbstzuschreibung sowie der Differenzierung für immer mehr Menschen in den verschiedenen europäischen Sprachgemeinschaften wurde, wobei es natürlich auf jeden Fall mehr als das, was ich leisten kann, viel weiterer und genauerer Forschung bedurfte, um diesen Prozess dann auch für verschiedene Sprachen und Kulturen vollständig nachzeichnen zu können. Als Identitätsmerkmal blieb Europäizität auch in dieser Phase fragil und fragmentiert und wurde häufig lediglich situationsbezogen, vieldeutig und als Teil anderer und häufig bedeutsamer Identitätskonstruktionen verwandt. Und das hat sich, glaube ich, auch schon ganz gut bei dem Eingangszitat von Beauvoir gezeigt. Aber worauf, mag man sich jetzt fragen, bezog sich das Europäischsein genau? Die längste Zeit, so mein Argument, wurde darunter eine Kombination aus körperlichen, mentalen und soziokulturellen Kriterien gefasst, während klar definierte politische, ökonomische Rechte und Pflichten erst seit Kürzerem zu diesem Kreis getreten sind. Eine kurze Analyse der ersten Verwendung des Begriffes Homo Europaeus ist dafür ausschlussreich im Sinne eines wissenschaftlichen Konzeptes, wie es der schwedische Naturforscher Carl von Linné geprägt hat. In seinem Buch Systema Naturae von 1735 verstand Linné die Menschheit als eine Einheit, den Homo sapiens, den er jedoch in vier Untergruppen unterteilte. In der 10. Auflage seines Buchs von 1758 beschreibt er diese Gruppen genauer und ordnete jeder dann ein Set an moralischen, emotionalen, physischen und kulturellen Charakteristika zu. Zum Homo Europaeus liest man hier, er habe eine weiße Haut, ein blutreiches und sanguinisches Temperament und einen fleischigen Körper. Die Haare sind gelblich und mit Locken, die Augen blau, die Gemütsart wankelmütig, vernünftig und zu Erfindungen geschickt. Sie tragen Kleider, welche dicht am Leib schließen und lassen sich durch Gesetze reagieren. Schauen Sie sich selbst an und fragen Sie sich, ob Sie Europäer sind oder nicht. Man kann sagen, es ist ein relativ wilder Mix an Eigenschaften. Man mag, und wenn man so will, sind auch nicht alle sehr vorteilhaft, die hier genannt sind. Wenn man jedoch sich anschaut, was über die anderen Gruppen, den Homo Asiaticus, den Homo Africanus und den Homo Americanus schreibt, dann ist es durchaus sehr positiv, was er über die Europäer vergleichsweise zu sagen hat. Freilich, seit Linné haben sich Inhalt und Kombination der dem oder der Europäerin zugeschriebenen Attribute oft verändert, wie etwa Hartmut Kelbel, Bustrate oder auch die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes, das ich vor ein paar Jahren geleitet habe, aber auch viele Arbeiten seitdem, auch natürlich hier im Haus, gezeigt haben. Phasen des Überlebenheitsdenkens sowie auch Momente tiefer Verunsicherung sind da zu vermerken und der Stellenwert auch der verschiedenen Komponenten, der physischen, der kulturellen, der sozialen, der politischen, der gendermäßigen Dimension, haben sich dabei immer wieder geändert. Der Europäer oder auch die Europäerin zeichnen sich demnach durch viele Besonderheiten aus, aber auch wechselnde, sei es als Erbträger, das heißt definiert über genetische Merkmale, als Kulturträger, das heißt jemand, der spezifische Fähigkeiten, Techniken und Werte mit sich bringt, als Konsument mit typisch europäischen Bedürfnissen oder Vorlieben oder auch als Patient, das heißt als Mängelwesen, der dann einer besonderen, einer spezifisch europäischen Behandlung bedarf, sei das nun medizinisch, politisch oder gesellschaftlich verstanden. Im Ergebnis dieser Auswandlungsprozesse erscheint der Europäer häufig als Durchschnittsmensch, als Idealtypus, als Repräsentant, als Ausgangs- oder als Endpunkt, als Referenz- oder Kontrollgröße. Auch da gibt es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen jeweils. Festhalten kann man aber, glaube ich, zugleich, dass es zumeist sich um mehr als auf die Festlegung nur einer bestimmten Gruppe von Attributen handelt, seien die jetzt physisch oder politisch. Vielmehr war es eben diese Kombination aus Kriterien, über die die Definition lief. Selbst wenn die Selbstzuschreibung als europäisch die längste Zeit nachrangig blieb, vor allen Dingen, wenn man eben das wiederum in Beziehung setzt zu dem Aufstieg nationaler Identitäten im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts, entwickelte diese Selbstwahrnehmung mit der Zeit durchaus gewisse Prägekraft. Und das ging, denke ich, auch häufig mit einem eher exklusiven Anspruch einher. Am besten, und darauf möchte ich mich in den nächsten 2-3 Minuten konzentrieren, kann man das zeigen, wenn man sich auf den Umgang mit dem anderen konzentriert, wobei ich dabei 3 Unterdimensionen unterscheiden möchte. Erstens hat das eben mit dem anderen in uns selbst zu tun. Wenn man so will, geht es da um eine Perfektibilisierung. Aus europäischem Potenzial erwächst dann der Europäer, die Europäerin, vielleicht sogar der Supereuropäer oder eben auch nicht, wenn es da am Notwendigen fehlt. Debatten über Zentral- und Osteuropa, wo sich die Präferenz, Europäer sein zu wollen oder auch gerade nicht, das ist auch heute Nachmittag kurz angeklungen, immer wieder geändert hat, bietet dafür gute Beispiele. Wie zum Beispiel José Faraldo gezeigt hat, wurde etwa in Polen der Zwischenkriegszeit Europäertum in manchen Debatten häufig mit Eleganz, Zivilisation und Moderne assoziiert. Europäer zu werden wurde deswegen für manche zu einem erstrebbaren Ziel und bildete nicht einfach einen gegebenen sozialen Status. Sedef Ataşkoks Arbeit über Identitätsfragen in jenen Regionen, die sie als die Ränder Europas bezeichnet, führen in eine ähnliche Richtung. Auffallend ist, glaube ich, zudem, dass sich solche Debatten häufig auf Männer konzentrieren, während die Frage, ob Frauen auch dieser Gruppe der Europäer zuzurechnen sind, weniger Beachtung finden. Das finde ich auffallend. Und das ist nicht nur an sich auffallend, es führt, wenn man so will, auch die Figur der schönen Europa aus dem antiken Mythos ad absurdum, sowie natürlich auch die Erdteilallegorie der Dame Europa, die man aus der frühen Neuzeit als bildliche Darstellung des Kontinents eigentlich kennt. Und das ist natürlich eine Person mit weiblicher Gestalt. Zusammengefasst zu dieser ersten Unterdimension, ob man ein richtiger Europäer ist, bleibt stets fraglich und aus dieser Instabilität, würde ich argumentieren, bezieht diese Kategorie des Europäers auch ihre besondere Dynamik. Zweitens stellt sich die Frage nach dem anderen bei uns. Kann man eigentlich Europäer werden, so die pointierte Frage? Die längste Zeit scheinen anthropologisch-ethnisch-rassistische Überlegungen die Vorstellung vom Europäer fundiert zu haben. Deswegen, wenn man so will, gehört es auch zu den feinen Ironien der Geschichte, dass einer der bekanntesten Pro-Europäer der Zwischenkriegszeit und des 20. Jahrhunderts, Richard Graf Kudenhove-Kalergi, eine japanische Mutter hatte. Gerade im kolonialen Zusammenhang wurde zugleich im 20. und im 19. Jahrhundert heftig gestritten, welche Grundgruppe die Kinder aus gemischten Ehen nun zuzugehören hätten und ob ihnen ein Recht auf Integration in Europa zustand. Nicht nur die rechtlichen, auch die kulturellen Hürden zum Europäersein waren für Nicht-Europäer oder Halb-Europäer deswegen kaum zu nehmen. Und wie es sich heute verhält, mag sich jeder selbst überleben. EU-Bürger zu werden ist zwar nicht einfach, aber für manche Migranten aus anderen Weltgegenden grundsätzlich möglich. Aber Europäer? Fragen sich das einmal selbst. Die Redewendung neue Europäer, New Europeans, die findet man durchaus, wenn man so ein bisschen sucht. Aber es klingt eigentlich eher nach einem Oxymoron und lässt sich eigentlich auch nicht so gut ins Deutsche übertragen. Im Englischen zum Beispiel wird der Begriff häufig aus Menschen aus den neuen Mitgliedstaaten der EU angewandt, wo sich diese Frage dann natürlich eher politisch übersetzt. Und auch das unterstreicht meines Erachtens die Vermutung, dass die Option, Europäer zu werden, in vielen Kontexten weiterhin außerhalb des Möglichen, des Sagbaren, wenn Sie wollen, und auch des Machbaren liegt. Bei aller Wahrheit und bei allem, was uns von Linné trennt, scheinen deswegen die ethnischen Konnotationen häufig bis heute mitzuschwingen. Schließlich stellt sich drittens hier die Frage nach dem eigenen Anderswo, beziehungsweise nach dem, was man Nostrifizierungsstrategie nennen könnte. Das heißt, die Abgrenzung vom eigenen, des eigenen vom anderen auch anderswo. Bis in die frühe Neuzeit, wo ist es denn? Das ist noch gar nicht da. Ja. Waren einige Merkmale, die in folgenden Jahrhunderten der Kennzeichnung von Europäern dienten, keineswegs selbstverständlich. Kolumbus etwa empfand, als er erstmals amerikanischen Boden betrat, die Hautfarbe der Indianer nicht als fremd, sondern sie erinnerte ihn an die Einwohner der Kanaren. Frühe China-Reisende aus Europa erschienen die Chinesen nicht als gelb, sondern als weiß und ausgerechnet den Deutschen besonders ähnlich. Erst in späteren Jahrhunderten wurden dann Rot und Gelb heute, Sie hören die Anführungszeichen mit aus diesen Gruppen, während man in der Zeit davor, das ist die Nostrifizierung, das Neue nicht zum anderen erklärte, sondern eher in die vorhandenen Wahrnehmungsschemata einpasste. Interessanterweise sind solche Mechanismen, die, glaube ich, auch für viele Imperien der Weltgeschichte besonders charakteristisch sind, in Bezug auf den Europäer in der jüngeren Vergangenheit und in der Gegenwart kaum zu finden. Europäisches Superioritätsdenken hat sich zumindest seiner engen, seiner imperialistischen Tropen sicher entkleidet. Und in vielen Bereichen dominieren heute die Sprache und der Handlungszusammenhang der Globalisierung, die den Europa als dann hoffentlich erfolgreichen Wettbewerber auf globalen Märkten situieren möchte, sodass auf explizite Abgrenzung nach außen verzichtet wird. Nichtsdestoweniger wird all jenen, die nach Europa gehören möchten, gewisse habituelle Praktiken als eine Art Mindeststandard abverlangt. Nimmt man nun diese drei Punkte zusammen, dann zeigt sich, dass sich Europäizität am besten als Produkt der Krisen anderer Identitätskonzepte verstehen lässt und als solche häufig von interkulturellen Begegnungen ausgelöst wird. Das wirft zugleich die Frage nach dem Gegenüber auf, denn bislang habe ich Europäizität im Wesentlichen aus den Ausverhandlungsprozessen der Selbstbeschreibung heraus diskutiert. Jene, die in verschiedenen anderen Weltteilen aus diesem Deutungsangebot ausgeschlossen waren oder gar kein Interesse daran hatten, daran teilzunehmen oder sich hineinzudefinieren, müssen meines Erachtens aber ebenso sehr beachtet werden. Es ist natürlich wiederum ein Ding der Unmöglichkeit, bei dieser Frage hier mit umfassenden Befunden aufwarten zu wollen. Wenn man jedoch dem oben angeführten, dem sozialkonstruktivistischen Ansatz folgt, dann lässt sich jedoch auch hier sagen, dass man, glaube ich, häufig eine Bewegung findet, Europäer, und Sie hören jetzt die Anführungszeichen wieder mit, zunächst in bestehende soziale oder auch mythologische Konzepte einzubauen. Bei sich intensivierendem Kulturkontakt gab es in der Folgezeit dann häufig neue oder hybride Kategorien, in die man diese Europäer dann reinschob. Ein Beispiel dafür bietet zum Beispiel die arabischen Begriffe Ifransch oder Afransch oder Faransch, die sich vielleicht als Franken übersetzen lassen. Ich sage gleich noch was dazu. Und Herr Wolina kann bestimmt auch noch mal weiter dazu ergänzen, die von arabischen Autoren seit der Zeit der Kreuzzüge verwendet werden, nicht als einzige Begriffe zur Bezeichnung der Europäer, aber ich glaube, das ist erstmal hier ganz interessant, weil nämlich der Begriff auch unabhängig von der Nationalität teilweise eingesetzt wurde. Der Begriff hat auch Eingang ins Persische gefunden und auch in andere Sprachen. Jeweils geht es dabei um christliche Europäer. Gelegentlich, und das ist ganz interessant, hat diese Begrifflichkeit auch den Weg zurück nach Europa gefunden, etwa wenn es in Herders Konversationslexikon, ich glaube, ich habe es irgendwo hier stehen sehen, von 1856 heißt, ich zitiere, die sich in der Türkei aufhaltenden Europäer heißen Franken. Zugleich habe ich gerade von Herrn Wolina erfahren, dass es eine weitere Rückübersetzung gibt, dass bei Star Trek der Begriff wohl auch irgendwo wieder vorkommt. Insofern wird das sozusagen auch in jüngster Zeit und sogar in solchen Kontexten verwandt. Und zugleich, und das ist mir jetzt sehr wichtig, handelt es sich bei dieser Rückübertragung aus dem Konversationslexikon um eine richtige Vergröberung, da im Arabischen auch das Wort Rum gebräuchlich ist, das dann für orthodoxe Christen verwandt wird und das unterscheidet sie von den Franken. Insofern bilden sich, und das sollte mein Beispiel zeigen, innereuropäische Vorstellungen und außereuropäische Vorstellungen nicht einfach aufeinander ab, sondern die Begrifflichkeiten sind unterschiedlich. Es gibt keine direkte Überlappung. Aus China könnte ich ein ähnliches Beispiel geben, wo vor allen Dingen seit dem 17. Jahrhundert Europäer, wie auch Leute aus anderen westlichen Ländern, immer wieder als fremde Teufel bezeichnet wurden. Ich versuche jetzt nicht in den japanischen Begriff, den chinesischen Begriff zu sagen, den ich mir auch nur angelesen habe. Aber es zeigt sich doch sehr deutlich daran, dass sich die Selbstwahrnehmung der Europäer und die Fremdwahrnehmung durch andere Bevölkerungsgruppen sehr stark unterscheidet. Und zugleich möchte ich nochmal abschließend dazu darauf verweisen, dass es, glaube ich, deswegen schwierig ist, wenn man wirklich geografisch vorgeht, wenn man diese Frage von Selbst- und Fremdwahrnehmung unterscheidet. Häufig muss man wirklich über Gruppen sprechen, um da zu interessanten Ergebnissen zu kommen. Wie bereits im bisherigen angelegt, möchte ich nun im Folgenden die These vertreten, dass besonders der Kontakt mit anderen Weltgegenden es war, in dem Europa als Wissensressource und als soziale Praxis in Identitätsfragen aktiviert wurde. Das Gros der Forschung, das Europa primär als Prozess im Innern der alten Welt verortet, übersieht meines Erachtens da ganz wesentliche Elemente. Und ich möchte dafür Ihnen nur ein etwas ausführlicheres Beispiel geben. Sie alle wissen, dass heute jeder EU-Bürger neben seiner nationalen Staatsangehörigkeit eine ergänzende Unionsbürgerschaft hat, die im strengen Sinne keine Staatsbürgerschaft ist und dennoch gewisse Rechte umfasst. Angeführt mit dem Vertrag von Maastricht, den muss ich einfach erwähnen, dafür werde ich bezahlt, 1992 umfasst das etwa die Freizügigkeit, also das Recht auf Aufenthalt und wirtschaftliche Betätigung in einem anderen Mitgliedsland sowie das Kommunalwahlrecht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese Rechte sind nun innerhalb der EU ungefähr 20 Jahre alt und sicher der Alltag vieler Europäer ist überhaupt nicht davon berührt. Trotzdem gibt es auch Millionen von Menschen, die direkt davon profitieren, etwa als Arbeitsmigranten, ich gehöre selbst dazu, oder auch wenn man zum Beispiel im Urlaub im Ausland in Not gerät und das eigene Land in diesem Land keine eigene diplomatische Vertretung hat, dann kann man nämlich nach EU-Recht einfach sich an die Vertretung eines anderen Mitgliedstaates vor Ort wenden. Zusammengefasst, in jüngster Zeit hat Europa nicht nur für ökonomische Fragen eine rechtliche Qualität gewonnen, sondern durch diese Unionsbürgerschaft auch für Fragen politischer Identifikation und mehr noch im Sinne des Europäers als Rechtssubjekt. Darüber möchte ich sprechen in diesem Beispiel. Trotzdem wird man wohl behaupten können, dass Europa in Bezug auf Fragen von Staatsbürgerschaften keine zentrale Kategorie ist. Und das bringt mich jetzt zu meinem wirklichen Beispiel. Denn der Punkt ist, dass es ganz anders war auf der anderen Seite der Welt vor ungefähr 100 Jahren in Niederländisch-Indien, the Dutch East Indies. Wir haben vorhin schon mal kurz davon gehört, in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie mein Florentiner-Schüler Bart Lüttighaus in seiner jüngst abgeschlossenen Dissertation zeigt, war europäisch in diesem kolonialen Kontext ein Begriff mit wirklich staatsbürgerlicher Relevanz. Rechte und Pflichten waren demnach an europäisch sein im Wortsinne gebunden und nicht so sehr an weiße Hautfarbe oder etwa an einen niederländischen Hintergrund. Das Regeringsreglement von 1854, das quasi die Verfassung der Kolonie darstellte, sah in seinem ursprünglichen oder in der ursprünglichen Fassung des Artikels 109 lediglich zwei Bevölkerungsgruppen vor. Europäer, das war der Begriff, und Eingeborene. Während letztere nach dem sogenannten Adatsrecht, dem Gewohnheitsrecht, unterfielen, gab es ein europäisches Recht für die Europäer, denen zugleich eigene Gerichte offen standen, andere Strafbestimmungen, Steuergesetzgebung, anderes Wehr- und Wahlrecht, ein anderes Schulsystem, darüber hatten wir heute Nachmittag auch schon gehört, und auch andere Heiratsregelungen als wiederum diesen Eingeborenen. Das Regierungsreglement grenzte sich damit auch von der Praxis der kolonialen Frühzeit der Niederländisch-Ostindien-Kompanie ab, die einfach zwischen Christen und Nichtchristen unterschieden hatte. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn die Bestimmung, wer laut diesem Reglement Europäer und wer Eingeborener war, wurde zunächst primär über Religionszugehörigkeit geklärt. Es gab auch die Kategorie der eingeborenen Christen, die mehrheitlich dann dem Eingeborenenrecht unterlag, mit Ausnahmen von Regeln und von Familien- und Eherecht. Insofern zeigt das gleich die ganzen arbiträren Elemente, die dann so eine Typologie und eine solche Zuschreibung in der kolonialen Praxis in der Zeit immer hatte. Warum aber, nun die Frage, griff man in diesem kolonialen Kontext auf den Begriff Europäer zurück und nicht etwa, was nahegelegen hätte, auf Niederländer oder vielleicht auf Weißer als rechtliche Kategorie? Häufig ist auf die geringe Zahl von Niederländern innerhalb der weißen Bevölkerung in der Kolonie verwiesen worden für die Zeit. Die Erklärung ist meines Erachtens hilfreich. Ungefähr die Hälfte der weißen Mitarbeiter der Ostindien-Kompanie, die um 1800 in der Kolonie waren und de facto die Regierung auch darstellten, waren keine Niederländer, sondern andere Menschen aus westlichen Ländern. Und noch im 19. Jahrhundert blieb der Anteil der nicht-niederländischen Ausländer sehr hoch. In den letzten Jahrzehnten der Kolonialzeit handelt es sich aber nur noch um rund 10% der nicht-indigenen Bevölkerung. Insofern glaube ich, dass das nicht ganz als Erklärung reicht, also darauf auf den geringen Anteil der Niederländer unter den Weißen zu verweisen. Während es man zugleich schon interessant finden mag, dass Europäizität vor rund 130 Jahren, vor Maastricht, wenn man so will, bereits zu einer Kategorie wurde, an der sich ganz zentrale Rechte bemaßen, ist der hier behandelte Fall zugleich, glaube ich, noch interessanter. 1899 wurde Artikel 109, dieses Regierungsreglement, dahingehend modifiziert, und das ist das Interessante, dass nun auch Japaner der juristischen Kategorie der Europäer zugeschlagen wurden. Das erinnert nochmal an heute Nachmittag und die Ausführungen zu Japan. Der ausschlaggebende Faktor dafür war rein politischer Natur. Kurz zuvor hatten die Niederlande mit der japanischen Regierung ein neues Abkommen geschlossen. Und in diesem Kontext hatte Japan, das natürlich eine gewisse ökonomische und militärische Potenz schon hatte, auf die Gleichstellung seiner Bürger in Niederländisch-Ostindien gedrängt. Auf niederländischer Seite rechtfertigte man den Schritt mit dem hohen zivilisatorischen Niveau der Japaner, die bekanntlich eben just in dieser Zeit allgemein in den Kreis der hochimperialistischen Mächte aufschlossen. Mit einer geografischen, mit einer rein ethnischen Definition hatte das offensichtlich nichts zu tun. Der Begriff Europäer entwickelte vielmehr ein juristisch-politisches Eigenleben, wenn Sie so wollen. Auf praktischer Ebene hatte das allerdings, das will ich dazu sagen, kaum Konsequenzen, da es lediglich eine Handvoll Japaner in der Kolonie gab. Sachlich systematisch warf dies jedoch große Fragen auf, vor allen Dingen auch angesichts der großen chinesischen Minderheit vor Ort, die eben nicht unter dieses Privileg fielen. Wenngleich zentrale Rechte an den Status des Europäerseins gebunden waren, handelt es sich somit um keine völlig starre rechtliche Kategorie, wie Lütikhuis in seiner Arbeit sehr schön zeigt. Sie betraf natürlich immer nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtbevölkerung. 1895 handelte es sich um etwa 81.000 Personen, 1940, das heißt kurz vor dem Ende der Kolonialherrschaft, um rund 300.000 Menschen. In einer insgesamt schnell anwachsenden Gesamtbevölkerung und entsprach somit der Anteil aller Europäer nur ungefähr unter 1% der Gesamtbevölkerung. Mittelfristig, und das ist mir aber wiederum wichtig, blieben die Japaner nicht die einzigen, die quasi per Rechtsakt zu Europäern promoviert wurden. Die Reform von Artikel 109 aus dem Jahr 1919-20 definierte vielmehr folgende Gruppen als Europäer. Die Niederländer, alle Personen, die aus Europa stammen, was natürlich eine Tautologie ist und nicht besonders stark weiterhilft. Weiterhin, Zitat, alle Japaner, ferner alle Personen aus Ländern, die in ihrem Staat ein Familienrecht haben, das auf denselben Prinzipien beruhe wie das niederländische Familienrecht. Da ging es vor allen Dingen darum, polygame Praktiken außen vor zu halten, sowie auch die Nachkommen dieser Bevölkerungsgruppen. Schließlich, und das ist jetzt wieder für mich besonders wichtig in diesem Zusammenhang, gab der Artikel dem Generalgouverneur das Recht, die Regelung zum Europäertum auf Personen anzuwenden, auf die sie normalerweise nicht zutreffen. Konkret hieß das, dass es fortan auf individueller Basis unter gewissen Bedingungen die Möglichkeit gab, in die Rechtskategorie der Europäer aufzusteigen. Und das betraf bis 1940 immerhin 15.000 Indonesier und damit rund 5% der rund 300.000 Europäer, die damals in der niederländischen Kolonie lebten. Vor allen Dingen natürlich an der Klasse und sozialer Herkunft, teilweise auch nach Geschlecht bemessen. Aber insofern hatte das diese Dimensionen angenommen, dass man wirklich aus der indigenen Bevölkerungsschicht in die Gruppe der Europäer aufsteigen konnte mit den rechtlichen Implikationen. Mehr noch am Beispiel der Japaner zeigt sich so, dass das Europäischsein im Verlauf der Zeit seine ganz eigene politisch-juristische Dynamik hatte. Zugleich sollte man natürlich nicht meinen, dass jeder, der juristisch nun ein Europäer war, auch in anderen Lebensbereichen der komplexen Welt dieser Kolonialgesellschaft auch so verstanden und akzeptiert wurde. Staatsbürgerfragen, schulische Ausbildungssysteme, das Militär, der Bereich der Wirtschaft, staatliche Betriebe und natürlich das Alltagsleben, überall unterschieden sich die Praktiken, in denen Fragen nach Europäizität und Europazugehörigkeit ausverhandelt wurden. Und das hatte durchaus auch die andere Seite, dass weiße Niederländer, bei denen sozusagen aus einer rassistischen Perspektive, die in der Zeit sehr prägend war, sich gar keine Frage stellten, ob sie Europäer waren, wenn sie durch ihr Sozialverhalten aber auffielten, im Extremfall damit rechnen mussten, dass sie aus dem europäischen Recht de facto ausgeschlossen wurden. Insofern gab es neben den zahlreich dokumentierten Aufstiegsmöglichkeiten auch die Perspektive des Abstiegs aus dem Rechtsstatus des Europäers heraus. Trotz dieser eher harschen Seite der Debatte über die Ausverhandlung über Europäizität in dieser Kolonie, glaube ich, möchte ich nochmal konstatieren, dass diese Arbeit somit ein wenig qualifiziert, was ich zuvor über die exkludierende Seite von Europäizität gesagt habe. Im Vergleich zur bisherigen Forschung für diese Kolonie, die Weißsein und rassistische Distinktion in den Vordergrund gestellt hat, kann Lütikhuis zeigen, dass Referenzen zu Europa zu einem etwas weniger rigiden und weniger auf rassistischen Vorannahmen beruhenden System von Fremd- und Selbstzuschreibung und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Praktiken führte, als man bisher in der Forschung meinte. Bezug auf Europa hier, zumindest gelegentlich, erlaubte ein gewisses Drittes neben die binären Kategorien von Kolonisierten und Kolonisatoren zu stellen. Das relativiert die exkludierende Tendenz und das in die Kategorie Europa eingeschriebene Überlegenheitsdenken, aber nur leicht würde ich letztendlich doch festhalten wollen. Trotzdem, hier ist es so, dass nicht nur die rassistischen Kategorien, sondern eben auch Rasse und Lebensstil über Zugehörigkeit zu den Europäern oder anderen Gruppen definierte. Und das führt, glaube ich, auch nochmal ganz gut auf die drei Untergruppen, die ich vorhin ausgeführt hatte, zurück. Ich möchte damit an das Ende meiner Ausführung kommen. Ich habe das Beispiel von Niederländisch-Ostindien Ihnen vorgestellt, da es letztlich auf den ersten Blick eines ist, nämlich zu skurril, wenn Sie so wollen. Zugleich zeigt sich aber, glaube ich, daran, zumindest wenn man ihm einem sozialkonstruktivistischen Ansatz folgt, ganz wesentliche Diskurse und Praktiken zur Europäizität auf, die eben nicht in der alten Welt stattgefunden haben, sondern in ganz andere Weltgegenden führen. Das ist ganz quasi auf der Linie dessen, was wir heute Nachmittag gehört haben, wo die Beispiele auch aus Südafrika, aus Ägypten und anderswoher kamen, aber nicht aus Frankreich und Deutschland. Ich glaube auch, dass das Beauvoir-Beispiel, mit dem ich begonnen habe, in diese Richtung weist. Und dass quasi deswegen wir gerade auch öfters uns anhalten sollten, in diese anderen Weltgegenden zu schauen, weil dort die Ausverhandlungsprozesse besonders wichtig waren. Ich habe also hier nicht in diesem Vortrag über Europa, Europäizität, vielleicht auch europäische Identität, über innereuropäische Prozesse gesprochen, über die Geschichte der Europäischen Union oder die deutsch-französische Aussöhnung. Und ich hoffe, dass Ihnen das jetzt am Ende meines Vortrags vielleicht etwas weniger abwegig vorkommt, als es zu Beginn des Vormittags, des Nachmittags oder zu Beginn meines Vortrags der Fall gewesen ist. Es soll eben auch nochmal darauf verweisen, dass das heute vorgestellte Projekt des Eckert-Instituts, gerade wenn es über Europa als Untersuchungsgegenstand auf der empirischen Ebene der Länder, die man beforscht, nicht als Gegenstand der Forschung, der Europaschwerpunkt, der ist ja klar, sondern eben auch die Debatten in anderen Gesellschaften, dass das nicht nur ein Randphänomen ist, sondern dass das oft in das Zentrum der Debatte führt und dass mir diese Debatte ganz wichtig ist. Wenn man so will, um es nochmal pointierter zu sagen, ist es ein relativ neues Phänomen, dass Europa vor allen Dingen in Europa stattfindet und nicht in ganz anderen Weltgegenden. Salman Rushdie, mit dem ich schließen möchte, hat einmal über die Engländer gesagt, das Problem mit den Engländern ist, dass ihre Geschichte zum guten Teil in Übersee stattfand und dass sie deswegen deren Bedeutung nicht verstehen. Es lohnt sich meines Erachtens darüber nachzudenken, ob es mit Europa nicht eine lange Zeit der Geschichte sich ähnlich verhalten hat und wir deswegen eben weit über die alte Welt hinausschauen müssen, um diesem Thema wirklich voll gerecht zu werden. Vielen Dank.